True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und im neuen Jahr begrüßt euch natürlich auch Hubertus.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Heute widmen wir uns neben den Schilderungen des Falls auch einigen Erklärungen, um das Ganze besser einordnen zu können. Denn es geht um das große und sehr komplexe Thema Amokläufe. Dazu auch eine wichtige Information. Das Thema Suizid wird nicht nur in einem Nebensatz, sondern über die Episode hinweg öfter angesprochen. Daher möchten wir zu Beginn der Folge auf die österreichweite Telefonseelsorge hinweisen, die ihr unter 142 kostenlos erreichen könnt. Zudem gibt es auch die psychiatrische Soforthilfe für Unterstützung in einem Krisenfall. Die Nummer lautet mit österreichischer Vorwahl 013-1330. Besonders für Kinder und Jugendliche steht außerdem Rat auf Draht unter der Nummer 147 zur Verfügung.
Und auch wenn es euch nicht selbst oder zumindest gerade nicht selbst betrifft, es kann immer zu Situationen kommen, in denen es einem nicht gut geht. Und dann ist es gut zu wissen, dass jemand da ist, mit dem man anonym sprechen kann, rund um die Uhr. Da der Fall noch nicht allzu lange her ist, haben wir die Namen der Beteiligten geändert.
Und zu diesem Fall kommen wir jetzt. Wenn Menschen gewaltsam aus dem Leben gerissen werden, dann ist das immer ein Grund zur Trauer und die Fragen nach dem Warum und hätte es verhindert werden können, bleiben oft unbeantwortet. Man stellte sie sich auch, als Ende November 1997 ein Mann die Entscheidung traf, anderen etwas anzutun. Sie alle hatten direkt oder indirekt mit seinem Leben zu tun, das aus den Fugen geraten war. Am Ende einer langen Nacht stand eine Verfolgungsjagd. Als diese beendet war, waren 7 Menschen tot. Wir berichten heute vom Amoklauf von Mauterndorf.
Unser Fall beginnt in der Nacht auf Freitag am 20. November 1997. In einem Ort, wo jeder jeden zumindest vom Sehen kennt. Die Marktgemeinde Mauterndorf im Lungau im Bundesland Salzburg hatte 2023 knapp über 1600 Einwohner, 1997 waren es etwa 1800. Als Urlaubsort wirbt es mit dem Slogan »Der sonnige Süden Salzburgs«. Sehenswürdigkeit ist vor allem eine Burg, die 1968 vom Land Salzburg gekauft und bis 1982 aufwendig saniert wurde. Bekannt ist der Ort seit besagter Nacht aber auch durch einen Kriminalfall. Es war kurz nach Mitternacht. Marion und Wolfgang Knob verbrachten den Abend zu Hause. Wolfgang arbeitete damals als Schuldirektor und Vizebürgermeister von Mauterndorf. In der Gemeinde war der 55-Jährige ein bekannter Mann. Kurz nach Mitternacht klingelte es. Die beiden erwarteten zwar niemanden, dennoch ging Wolfgang zur Tür und öffnete. Als von ihm kurz darauf nichts weiter zu hören war, ging Marion nachsehen. Da war es etwa 10 nach 12. Als sie zur Wohnungstür kam, sah sie ihren Mann am unteren Ende der Stufen vor der Eingangstür liegen. Einer anderen Quelle nach kam Marion erst nach Mitternacht nach Hause und fand Wolfgang am Boden vor der Tür. Er gab kein Lebenszeichen von sich und war voller Blut. Zunächst dachte Marion, ihr Mann hätte einen Herzanfall bekommen, sei gestürzt und hätte sich dabei verletzt. Auch die Rettung konnte nur noch den Tod feststellen. Erst bei der Obduktion am nächsten Tag um 8.30 Uhr stellte der Sprengelarzt fest, dass Wolfgang Knob an der Schläfe keine Wunde von einem Sturz, sondern eine Schussverletzung hatte. Auch im Oberkörper entdeckte er Schussverletzungen. Der Täter musste einen Schalldämpfer verwendet haben, der die nächtlichen Schüsse vertuschte. Parallel fanden die Familienangehörigen rund um Marion am Eingang der Wohnung Patronenhülsen und Projektilteile. Damit war klar, es war kein natürlicher Tod, der Wolfgang am Fuße der Schwelle ereilt hatte. Die Schussverletzungen waren die Todesursache. Wolfgang hatte dem unbekannten Täter in der Nacht die Tür geöffnet und der erschoss ihn noch an Ort und Stelle. Allerdings war danach wohl niemand ins Haus gekommen. Es fehlten zumindest keine Wertsachen und auch sonst gab es nichts, was Marion als ungewöhnlich aufgefallen wäre. Einer der ersten Kriminalbeamten vor Ort berichtete:
Ich habe in der Nacht einen Einsatz auf der Tauernautobahn geleitet, als in der Früh der Alarm hereinkam, in dem es hieß, in Mauterndorf wurde der Vizebürgermeister vor seinem Haus erschossen.
Es hat nach einer Hinrichtung ausgeschaut, meinte der damalige Leiter der Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekommandos Salzburg. Obwohl das Motiv und die Identität des Täters noch völlig unklar waren, machte man sich rasch auf die Suche. Als wir in Mauterndorf ankamen, standen wir bereits in Kontakt mit der örtlichen Gendarmerie und wir haben uns sofort an der Täterfahndung beteiligt. Dann erreichte die Ermittelnden die nächste Meldung. Man hatte weitere Tote gefunden und ebenso wie Wolfgang Knob waren sie erschossen worden.
Bei den nächsten Opfern handelte es sich um eine Familie. Der Täter war in ihr Haus eingedrungen. Dort hatte er erst die Eltern Dietmar und Inge erschossen, 39 und 40 Jahre alt, dann die dreijährige Tochter Karina. Die jüngste Tochter Nicole überlebte. Der unbekannte Schütze hatte die Kleine wohl in ihrem Gitterbett übersehen. Sie wurde später von ihrem Onkel, dem Bruder des Vaters, aufgenommen.
Das war sehr schlimm. Der Fernseher in dem Haus lief noch. Ein Malbuch lag davor,
erinnerte sich ein Ermittler später. Außerdem hatte es noch einen dritten Überfall gegeben. Der Schütze hatte unweit des Hauses der Knobs an einer weiteren Tür geklingelt. Keine 10 Minuten entfernt fand man in einer Wohnung die Leichen des 19-jährigen Jonas Pries und dessen 22-jähriger Freundin Lea Muth. Sie waren seit gut 2 Jahren ein Paar gewesen. Leas Eltern gehörte ein Autohaus. Sie selbst arbeitete auch dort. Das junge Paar wurde erst gefunden, als es auch den 7. Toten dieser Nacht gegeben hatte. Ein arbeitsloser, verschuldeter und offenbar unglücklich verliebter Mann hatte sich selbst erschossen. Und er war es auch, der zuvor den anderen das Leben genommen hatte. Es gab viele Gerüchte, was vom 20. auf den 21. November noch alles hätte passieren können. Manches, wie dass der Täter, den wir hier Michael Gottfried nennen, auch den Bürgermeister des Ortes umbringen wollte, stimmt wohl nicht. Allerdings machte er sehr wohl noch weitere Stopps. Als er auf das junge Paar traf, wollte er eigentlich die Eltern von Lea erwischen, die sich aber gerade auf einer Reise in den USA befanden. In der Wohnung fanden die Kriminalisten Spuren eines heftigen Kampfes. Lea und Jonas hatten sich wohl gegen den Eindringling gewehrt, bevor der sie erschoss. Alles deutete darauf hin, dass sich der Täter dann noch mehrere Stunden im Haus aufhielt. Er machte auch einen Telefonanruf und meldete sich bei Clemens Meyer, einem 56-Jährigen und Partner von Susanne, einer Frau, in die er unglücklich verliebt war.
»Ich bring dich um, und es wird noch vieles passieren«,
soll er bei diesem Anruf gesagt haben. Es war nicht das erste Mal, dass Gottfried ihn bedrohte. Eine Anzeige war bereits gemacht worden. Gottfried stahl den schwarzen VW Golf von Jonas Pries am letzten Tatort und begab sich offensichtlich auf eine Irrfahrt. In der Früh fuhr er erst in den Nachbarort St. Margareten, wo seine Angebetete Susanne wohnte. Dann zu seinem Cousin und seiner Schwester. Was er dort tat, weiß man nicht genau. Beide sollen ihn nicht hereingelassen haben. Sie schloss sich wohl sogar für ihren Bruder ein. Dem Cousin gestand er angeblich die Taten des Abends, bevor er weiterfuhr. Dann machte sich Gottfried nochmals auf den Weg nach St. Margareten und lauerte Clemens Meyer auf. Er schoss 5-mal auf seinen vermeintlichen Widersacher, verfehlte ihn jedoch. Meyer alarmierte die Gendarmerie, die sofort eine Verbindung zur Mordserie sah. 2 Patrouillen spürten Michael Gottfried auf, der noch immer mit dem gestohlenen Wagen unterwegs war. Eine Verfolgungsjagd begann, die bis zu einem Sportflugplatz am Ortsrand von Mauterndorf führte. Wiederholt feuerte Gottfried auf die Gendarmen, die ihn schließlich stellten. Ehe sie ihn aber festnehmen konnten, erschoss er sich selbst. Dabei saß er noch im Auto. Das war um 10.45 Uhr. Insgesamt fielen in dieser Nacht im November 1997 mehr als 60 Schüsse. Sämtliche Opfer wurden laut den Ermittelnden von einer Vielzahl von tödlichen Schüssen niedergestreckt. Bei einem der Opfer war von 8 Einschüssen die Rede. Auf der Suche nach einem Motiv wurden vor allem 3 Zettel relevant, die Gottfried im Haus seiner letzten beiden Opfer hinterließ. Auf einem stand zu lesen:
Sehr geehrte Frau Mund, bitte verzeihen Sie mir. Nicht ich war es, sondern die Susanne, die hat den Dämon übertragen.
Die falsche, aber ähnliche Anrede galt wohl der Mutter der getöteten jungen Frau. Weiter schrieb Gottfried von einem Teufel, der in ihn gepflanzt worden sei, und von einem Feuer, das seit langer Zeit in ihm brennen würde. Die Obduktion ergab, dass Michael Gottfried sich mit einem Revolver mit dem Kaliber .357 Magnum in den Kopf geschossen hatte. Hautverletzungen passten zu einem Kampf mit seinen letzten Opfern, Jonas Pries und Lea Muth. Danach dürfte der Täter Alkohol konsumiert haben. Zum Zeitpunkt seines Selbstmordes hatte er 2,2 Promille, was vielleicht auch die Irrfahrt erklärt. Wie es zu solchen Taten kommt, lässt sich immer nur schwer kurz zusammenfassen. Aber wir können zumindest einen Blick auf einige Punkte werfen, die möglicherweise ihren Teil dazu beigetragen haben.
Waffen wurden Michael Gottfried schon in die Wiege gelegt. So beschrieb es damals das Nachrichtenmagazin Profil in einem Artikel über die Tat. Der Vater war Jäger, ein Verwandter Büchsenmacher. Und auch der Schützenverein in Mauterndorf hat Tradition. Wenn man so möchte, dann waren Waffen das einzig Beständige in seinem Leben. Bis zum Schluss, als er sich von den beiden Gendarmeriebeamten gestellt sah und so in die Enge getrieben keinen anderen Ausweg wusste, als sich mit der eigenen Waffe zu richten. Michael Gottfried wurde am 21. März 1961 in Mauterndorf geboren. Manche im Ort sagten, er sei ein Muttersöhnchen gewesen. Als er zur Welt kam, waren die Eltern schon recht alt und die Mutter behütete ihren Sohn angeblich sehr. Bereits mit 15 Jahren wurde er zum Vollwaisen.
Von da an ist er schüchtern geworden,
erinnern sich Nachbarn, die ihn noch aus dieser Zeit kannten. Seine Schwester heiratete früh und zog in einen Nachbarort. Michael Gottfried blieb allein im Elternhaus zurück, das nun ihm gehörte. Er hatte zu dieser Zeit bereits eine Lehre zum Kfz-Mechaniker begonnen und fand eine Anstellung in einem Mechanikerbetrieb und Autohaus der Familie Muth. Sein Lehrmeister erinnerte sich, dass Gottfried bekannt für seine Leidenschaft zu Waffen war und schon mal zum Spaß auf Vögel geschossen hätte. Einmal war deshalb die Polizei im Betrieb aufgetaucht und hatte von ihm ein Luftdruckgewehr eingezogen. Sein Ruf war eher der eines mittelmäßigen Kfz-Lehrlings. Und als es zu Personalkürzungen kam, war Gottfried derjenige, der entlassen wurde. In anderen Quellen steht, er hätte die Ausbildung selbst abgebrochen. Insgesamt ein eher unrühmliches Kapitel. Doch der frühe Karriereknick dauerte nicht lang. Michael Gottfried schaffte es, eine Anstellung als Monteur in der Salzburger Bezirkshauptstadt Hallein zu ergattern. Dabei wurde er mit Aufträgen über die Landesgrenzen hinaus betraut. Außerdem verdiente er gut und hatte eine Freundin. Der Kontakt zu seiner Heimat riss dennoch nicht ab. Am Wochenende fuhr er oft nach Mauterndorf zum Schützenverein. Dort kannte man ihn als ausgezeichneten Schützen. Gottfried nahm oft an Wettkämpfen teil und konnte dabei auch einige Gewinne erzielen. Im Verein lernte er David Felzel kennen. Ihm brachte Michael Gottfried einige Kniffe rund um die Waffenhandhabung bei und sie freundeten sich an. Die Freundschaft ging so weit, dass Gottfried Davids Bruder Dietmar bei sich ins Elternhaus einziehen ließ. Die beiden begannen gemeinsam das Gebäude zu renovieren, an dem Michael Gottfried so hing. Die Fassade wurde erneuert und ein Zementmischer aufgestellt.
Doch dann ging die Firma, bei der Gottfried arbeitete, in Konkurs und er verlor erneut seine Anstellung. Auch seine Beziehung schien diese Zeit nicht überdauert zu haben. Und so gab es für ihn keinen Grund mehr, in Hallein zu bleiben. Vermutlich konnte er es sich schlichtweg nicht mehr leisten. So zog er zurück nach Mauterndorf in die Einliegerwohnung unter dem Dach des Elternhauses. Dietmar Felzel wohnte mit seiner Familie darunter. Das Haus gehörte zu gleichen Teilen Michael Gottfried und seiner Schwester. Mit ihr hatte er vereinbart, dass er im Falle eines Verkaufs innerhalb von 10 Jahren einen Teilerlös an sie abtreten musste. Und als seine finanzielle Lage sich nicht besserte, ging es irgendwann nicht mehr anders und Gottfried verkaufte das Haus seiner Eltern an Dietmar Felzel. Der Kaufpreis betrug 1,9 Millionen Schilling. So wurden die ehemaligen Mieter zu den neuen Hausbesitzern. Umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der österreichischen Nationalbank wären das heute rund 250.000 Euro. Ein Großteil des Geldes wurde von den Schulden aufgefressen, mit denen Michael Gottfried das Haus zuvor belastet hatte. Er war nun 36 Jahre alt, seit 2 Jahren arbeitslos und saß im Dachgeschoss der Baustelle des halbrenovierten Elternhauses, das nun nicht mehr ihm gehörte und in dem er laut Kaufvertrag höchstens noch bis zum 31. Dezember des Jahres wohnen durfte. Er war pleite. Sein Auto hatte er verkaufen müssen, ebenso wie den Fernseher. Und auch das Telefon war abgestellt, weil er die Rechnung nicht begleichen konnte. Gottfried hörte Radio, ernährte sich von Fertigsuppen und schlief ohne Bettwäsche. So sprach man über den Lebensstil des immer unzufriedeneren Mannes. Wohl um seine Situation für sich erträglicher zu machen, zog er Theorien heran, die andere an seiner Lage mitverantwortlich machten. Er habe eine Wut auf die Konsumgesellschaft, sagte er, und er verachte Sozialschmarotzer. Er wolle keine Unterstützung vom Staat. Wovon er sich in all der Not aber nicht trennen konnte, war seine Waffensammlung. Seine große Leidenschaft wurde allerdings zusehends schwer auszuüben. Schießen ist ein teures Hobby. Munition und die Mitgliedsbeiträge im Schützenverein wollten bezahlt sein. Zumindest das eine löste sich aus anderem Grund. Bei einem Wettbewerb ertappte man Gottfried dabei, wie er sein Zielfernrohr mit zugelassener 6-maliger Vergrößerung mit einem mit 12-facher Vergrößerung ausgetauscht hatte. Dies und noch einige andere Auseinandersetzungen führten dazu, dass man ihn bereits 1994 aus dem Verein ausschloss und ihm dabei mitteilte, er brauchte gar nicht erst wiederzukommen. Gottfried selbst behauptete weiterhin, Mitglied im Verein zu sein.
Aus Mangel an offiziellen Übungsplätzen besorgte oder bastelte sich Michael Gottfried einen Schalldämpfer für eine seiner Langwaffen und streifte mit dem Gewehr durch die Wälder in der Umgebung. Ob er dort nur Zielübungen unternommen oder gar gewildert hat, weiß man nicht sicher. Auch auf seinem ehemaligen Grundstück hatte er mit den Waffen hantiert und immer wieder Schießübungen veranstaltet. Die Nachbarn hatten das zwar mitbekommen, gesagt hatte dazu aber niemand etwas. Er besaß zu dieser Zeit etwa 12 Schusswaffen und deren Herkunft war bis zuletzt nicht ganz eindeutig, aber dazu später mehr. Ein paar Waffen hatte er noch von seinem Vater geerbt. Von diesen würde er sich unter keinen Umständen trennen, sagte er seinem Cousin. Ihm erzählte er auch von den vergeblichen Versuchen, eine Arbeit als Monteur zu finden. Nur wenige Ereignisse aus diesen Monaten sind bekannt. Im Juni sagte er zu Dietmar Felzel:
Ich werde nicht aus dem Haus ausziehen.
Im Sommer gab er dessen Bruder David, dem Kumpel aus dem Verein, eine Ohrfeige, weil der die Obstbäume umschnitt. Gottfried betrachtete sie noch immer als sein Eigentum. Dann sagte er zu Dietmar Felzel:
Falls ich ausziehe, schenke ich euch ein Christkind, an das ihr ein Leben lang denken werdet.
Der ehemalige Mieter wollte wissen, was er damit meinte, doch Michael Gottfried wich aus. Im Oktober 97 musste Michael Gottfried ins Spital. Er hatte einen so schweren Neurodermitis-Schub, dass er für 4 Tage im Krankenhaus im Nachbarort Tamsvik bleiben musste. Versichert war er nicht und so blieb er die Kosten für seine Behandlung schuldig. In dieser Zeit bekam er Post von der Gemeinde. Eine Aufforderung, bis zum 20. November seine Steuerschulden in Höhe von mehreren tausend Schilling zu bezahlen. In der Gemeinde hatte Michael Gottfried inzwischen den Ruf eines verschrobenen Taugenichts. Immer wieder wurde er angeblich stark alkoholisiert gesehen. Er war nie besonders extrovertiert gewesen, aber seit einigen Jahren hatte er immer weniger gegrüßt, war immer seltener und schließlich gar nicht mehr zum Dorfwirt gegangen und hatte sich auch sonst bei kaum einer Veranstaltung rund ums Dorfleben blicken lassen. Nur eine Begebenheit sorgte für Aufsehen. Bei einem Marktfest rund 1,5 Jahre zuvor hatte Gottfried in einem Wutanfall einen Mann angeschrien.
»Ich schieß dir den Kopf weg!«
Grund dafür war die Frau, in deren Begleitung der Mann erschienen war. Michael Gottfried schwärmte da wohl schon einige Zeit für diese Dame, die in einer Pension im Ort arbeitete. Die gehörte den Muths, seinen ehemaligen Arbeitgebern aus seiner Lehrlingszeit, die auch Miteigentümer des Autohauses waren. Das Paar waren jene Susanne und jener Clemens, den Michael Gottfried noch kurz vor seinem Suizid zu erschießen versucht hatte. In den folgenden Monaten bedrohte Gottfried den Mann mehrfach. Das führte so weit, dass der Versicherungskaufmann Anzeige erstattete. Die Polizei dementierte später, von Drohungen gewusst zu haben, denn dann wäre er den Waffenschein sofort los gewesen. Es könnte durchaus sein, dass die Anzeige von Clemens Meyer, der ja nicht in Mauterndorf lebte und die wohl beim Bezirksrichter in Tamsweg lag, noch nicht zu den Beamten in Mauterndorf gemeldet worden war. Eine erste Vorladung dazu war für jenen Freitag angesetzt, an dem Michael Gottfried seinen Amoklauf beging. Und damit schließt sich der Kreis der Taten.
An dieser Stelle betrachten wir den Begriff des Amoklaufs an sich, denn vielleicht sind inzwischen ein paar Fragen aufgetaucht. Etwa, lässt sich eine Amoktat von einem Mehrfachmord und oder einem Serienmord abgrenzen und wenn ja, wie? Oder ist das, was wir nun geschildert haben, per Definition eigentlich ein Amoklauf? Wenn gemeinhin, also in der Alltagssprache, von Amok die Rede ist, geht es um Gefühlsausbrüche. Stressreaktionen, Irrationalität, aber das drückt nicht das aus, was eigentlich damit gemeint ist. Ähnlich wie »das triggert mich«, was eigentlich ein psychologischer Begriff ist, der immer öfter im Alltag benutzt wird und dadurch bekannter wird, der aber dadurch eben auch abgeschwächt wird, weil wir das für Sachen benutzen, die eigentlich gar nicht damit wirklich zusammenhängen. Um uns der Definition zu nähern, greifen wir zuerst die oft gewählte Erklärung der Weltgesundheitsorganisation WHO auf. Amok ist demnach eine willkürliche, anscheinend nicht provozierte Episode mörderischen oder erheblich fremdzerstörerischen Verhaltens, auf welche meist Amnesie und/oder Erschöpfung folgt. Häufig auch Umschlagen in selbstzerstörerisches Verhalten, das heißt Verwundung oder Verstümmelung bis zum Suizid. Nicht provoziert bedeutet vermutlich, das ist zumindest unsere Interpretation, nicht direkt aufeinander folgend im Sinne einer Affekthandlung. Viele Amoktaten werden lange im Voraus geplant und vorbereitet. Es gibt auch Definitionen, die tiefer gehen und dabei verschiedene Kriterien für die Einordnung einer Tat als Amoklauf ansetzen. Wie etwa im Buch Amoklauf und Schoolshooting.
Bei einem Amoklauf handelt es sich um die versuchte Tötung mehrerer Personen durch einen einzelnen, bei der Tat körperlich anwesenden Täter mit potenziell tödlichen Waffen innerhalb eines Tatereignisses ohne Abkühlungsperiode, das zumindest teilweise im öffentlichen Raum stattfindet.
Das schauen wir uns jetzt nochmal näher an. Es geht also um die Tötungsabsicht, die sich schon in der Waffenwahl zeigt und mehrere Opfer einschließt. Andere Quellen sagen sogar, dass es mindestens 3 Tötungen geben muss, um von Amok zu sprechen. Das zusammenhängende Tatereignis klärt schon 2 der anfänglichen Fragen. Wenn bei einem Amoklauf mehrere Menschen sterben, handelt es sich zugleich um eine Mehrfachtötung. Wenn es mehr als 4 sind, laut dem FBI auch um eine Massentötung. Aber es ist zum Beispiel kein Serienmord, weil bei einem Serienmord zwischen den Taten die genannten Abkühlungsperioden liegen. Diese Abkühlungsperiode meint, dass der Täter oder die Täterin nicht, ich glaube am öftesten wird es als Rauschzustand bezeichnet, also nicht in diesem Tötungsrausch ist die ganze Zeit, sondern es gibt ja Serienmörder, die wirklich über Jahre agieren und dann eben immer Phasen haben, in denen sie auch nichts tun, die durchaus auch ziemlich lang sein können und dann aber wieder in eine neue Tat hineingehen. Und diese fehlenden Abkühlungsperioden definieren im Grunde diesen zusammenhängenden Tatablauf, den wir hier auch haben. Wichtig für die Abgrenzung ist auch die Anwesenheit des Täters und, was dazu noch ergänzt werden kann, die Tötung von dessen Händen, was wahrscheinlich in Richtung von Nähe geht, dass diese Person diese Tötung selbst ausführt. Wir würden in der zweiten Definition noch ein meist vor dem Hinweis auf den einzelnen Täter ergänzen, weil mehrere Täter den Begriff, zumindest soweit wir ermessen konnten, nicht ändern würden.
Beim School Shooting an der Columbine High School 1999, also zeitlich auch nah am heutigen Fall, waren es zum Beispiel auch zwei Täter. Sie wollten ursprünglich einen Bombenanschlag verüben und änderten ihr Vorgehen nach einem technischen Fehler auf Schusswaffen. Ihr Motiv war wohl, dass sie berühmt werden wollten. Sie töteten 12 Mitschülerinnen und Mitschüler, einen Lehrer und sich selbst. Hinzu kommen die körperlichen und seelischen Verletzungen der Anwesenden und Angehörigen durch die Tat.
Das letzte Kriterium der Definition ist der öffentliche Raum, und da könnten wir nun diskutieren, ob die Einordnung zum Fall passt. Gemeint wäre eher sowas wie die nun schon genannten School-Shootings, wo also ganz viele Leute vorhanden sind, die quasi Kollateralschäden sind, wo man in Kauf nimmt, dass weitere Menschen verletzt werden. Es gibt zwar Ziele, aber durch den Ort können die Unbeteiligten mit hineingezogen werden. Und auch Gerichtssäle würden beispielsweise dazu zählen. Oder die offene Straße. Hier hatten wir ja aber eigentlich vor allem Taten, die sich in den Häusern abgespielt haben.
Welche Punkte sprechen für dich denn dafür, dass es kein Amoklauf war?
Ich glaube schon, dass die Definitionen gut passen, dass sie auch beide gut passen. Bloß dieser Punkt mit dem öffentlichen Raum ist die Frage, weil er ja im Grunde in die Privaträume gegangen ist, wobei man dann auch wieder sagen könnte, es war ihm ja egal, ob da noch jemand anders ist. Er hat ja zum Beispiel auch 2 Leute getötet, weil er gerade dabei war, auf die er eigentlich gar nicht abgezielt hatte. Allerdings eben nicht, weil er zum Beispiel auf einem Marktplatz herumgeschossen hat, sondern weil einfach die falschen Leute vor Ort waren.
Ich denke auch, obwohl es hier nicht diesen klassischen öffentlichen Raum gibt, wie eine Schule oder ein Einkaufszentrum, eine Einkaufsstraße, diese typischen Settings, die wir vielleicht alle mittlerweile im Kopf haben, wenn man an einen Amoklauf denkt, trifft die Definition hier schon zu. Weil, wie du sagst, ich nehme mal an, er hätte da auch andere Opfer in Kauf genommen, beziehungsweise hat das ja sogar, also da bin ich ganz bei dir. Und die, auf die er abgezielt hatte, waren ja in diesem Setting irgendwo ja beieinander. Also es war ja ein Arrangement an den Häusern, dass er abgelaufen ist oder abgefahren ist.
Ich glaube auch, dass man bei solchen Definitionen immer in gewisser Weise auch abwägen muss, was nun auf was zutrifft. Das ist ja, wenn wir so ganz schmale Grate zwischen den Definitionen in der Rechtsprechung haben, genauso. Ab wann spreche ich von Punkt A und ab wann spreche ich von Punkt B? Und dass es vielleicht dann auf diesen einen Punkt auch gar nicht so ankommt, sondern dass es einfach am ehesten in die Definition eines Amoklaufs fällt, weil es ja zum Beispiel kein Serienmord ist in dem Fall. Und du packst es aber trotzdem in eine Begrifflichkeit, und das ist dann in dem Fall die nächste, die daran kommt.
Oder die mit der größten Schnittmenge.
Und es kann natürlich auch sein, dass es noch weitere Definitionen gibt. Wir haben jetzt diese beiden herangezogen, die dann vielleicht besser darauf passen.
Ja.
Zum Beispiel ist es auch so, dass davon ausgegangen wird, dass die Wahl des Ortes in vielen Fällen mit einer Kränkung oder einem Verlust zusammenhängt. Also eben auch wieder wie bei den School Shootings, das ist auch das Buch, aus dem wir das haben, wo ja oft eine Geschichte von beispielsweise Mobbing davor steht oder Ausgrenzung, weswegen sich die Leute dann diesen Ort suchen. Und man könnte auch da darüber streiten, ob vielleicht der Ort an sich für ihn mit dieser Kränkung zu tun hatte, mit diesem Gesichtsverlust, oder ob es in dem Fall an den Personen hing. Zum Ort lässt sich auch noch sagen, dass die Tötung im eigenen Haus nicht immer zu den Amoktaten gezählt wird, also Auch abseits unserer kleinen Diskussion jetzt ist es ohnehin ein Punkt, der öfter mal angeschaut wird. Vor allem, wenn man eben der zweiten Definition folgt, wobei es bei Familientragödien Sonderfälle gibt, nämlich die der Family Annihilator, also der Familienauslöscher, die trotzdem als Amoklauf definiert werden können, vor allem wenn man eben nach der WHO geht, die ja weniger detailliert ist, was das angeht. In psychologische Aspekte wollen wir an dieser Stelle nicht zu tief einsteigen, aber zumindest eine kurze Zusammenfassung geben. Bei den Tätern handelt es sich oft um Menschen mit hohem Aggressionspotenzial, die diese Gefühle aber nicht regulieren können. Es staut sich also etwas an, das dann irgendwann herausbricht. Meist sind es Personen mit relativ schwachen und wenigen sozialen Bindungen. Der Psychiater und Psychotherapeut Universitätsprofessor Reinhard Haller teilt Amokläufer in einem Artikel in zwei Gruppen ein.
Solche, die zwar schwerste Beziehungskonflikte hätten, im Prinzip aber psychisch normal und gesund seien. Bei denen, so Haller, könnten private oder berufliche Kränkungen ein Übermaß an Hass, Zorn und Frust auslösen. Bei den anderen handle es sich meist um paranoide Sonderlinge, die an Wahnvorstellungen leiden und der Überzeugung seien, die ganze Welt hätte sich gegen sie verschworen.
Unser Exkurs reicht nicht, um dieses große Thema komplett abzubilden, aber wir hoffen, wir können es damit etwas einordnen. Und zur Einordnung kommen wir auch nochmal auf das Thema Waffen zu sprechen, denn wo hatte der Täter in diesem Fall seine Waffen her?
Genau, apropos Waffen. Wie viele Waffen besaß Michael Gottfried nun eigentlich? Durfte er sie überhaupt legal führen? Und weshalb wurde um die noch einiges an Gewese gemacht? Grundsätzlich war er zum Führen einer Schusswaffe berechtigt. Er hatte einen Waffenschein und hatte erst kurze Zeit vor der Tat einen durchgeführten Eignungstest ohne Makel bestanden. In Österreich unterscheidet man zwischen Waffenscheinen und Waffenbesitzkarten. Die Besitzkarten berechtigen im Unterschied zum Waffenpass nicht zum Führen der Waffe in der Öffentlichkeit. Antragsteller für Waffendokumente müssen ihre Verlässlichkeit durch einen psychologischen Test nachweisen. Dann gibt es noch vier Waffenkategorien. A. Verbotene Waffen bzw. Kriegsmaterial. Das sind zum Beispiel vollautomatische Waffen wie Maschinenpistolen. Für die gibt es nur Ausnahmegenehmigungen. B. Genehmigungspflichtige Waffen. Darunter fallen alle Faustfeuerwaffen sowie halbautomatische Waffen. Für die gilt die Waffenbesitzkarte oder der Waffenschein. Kategorie C, das sind meldepflichtige Waffen. Da braucht es eine Meldung bei der Polizei. Die sogenannte Abkühlungsphase beim Kauf zum Führen gilt dort der Waffenpass oder die Jagdkarte. Und dann als letztes die Kategorie D, darunter fällt alles weitere, was es sonst noch so an Waffen gibt. Zum Führen reicht hier eine Jagdkarte oder der Waffenpass.
Die Abkühlphase beim Kauf bedeutet, dass man nicht losgehen kann, um eine Waffe zu kaufen und sie sofort mitzunehmen, um vermutlich Affekthandlungen und Co. zu vermeiden. So im Sinne von, der Nachbar hat mich jetzt geärgert, ich hole mir jetzt diese Waffe dafür. Sondern man kauft die Waffe und kann sie dann, ich glaube, 3 Tage später abholen. Oder frühestens 3 Tage später abholen.
Bei den polizeilichen Erhebungen fanden die Ermittler in der Wohnung von Gottfried 4 weitere Pistolen. Dazu noch 5 Gewehre, 10 Kilo Schwarzpulver zur Herstellung von Munition und 1000 schussfertige Patronen. Im geklauten VW Golf, in dem sich Gottfried selbst erschossen hatte, lagen noch die Tatwaffe der Morde, eine Pistole vom Typ Walter PPK und ein Revolver Smith & Wesson 357 Magnum. Mit diesem hatte er sich in den Kopf geschossen. Wie wir gehört haben, hatte Michael Gottfried ein paar der Waffen noch von seinem Vater geerbt. Aber woher stammten die übrigen? Etwa 4 Jahre vor der Tat hatte sich ein Freund von ihm das Leben genommen. Beide verband die Leidenschaft für Schusswaffen. Sie waren gemeinsam zu Schießübungen gegangen, hatten sich zum Waffenputzen und zum Basteln eigener Munition verabredet. Als dieser sich dann aber mit einem Gewehr selbst erschossen hatte, kam Gottfried vorbei und nahm dessen Waffen an sich. Der Ehefrau des Freundes sagte er, er würde die Waffen für sie verkaufen. Die Gendarmerie, bei der genehmigte Schusswaffen in einem Register hinterlegt sind, holte das Arsenal dann zwar kurzzeitig von Gottfried zurück, händigte es ihm aber wenige Tage später wieder aus.
Michael Gottfried sollte die Waffen des toten Freundes also verkaufen. Tatsächlich fanden einige in einem Zeitraum von 3 Monaten neue Besitzer. So berichtete es die Witwe. Nun aber, nach der Tat, wurden Spekulationen laut, Gottfried könnte nicht alle Waffen wirklich verkauft haben. Eventuell stammte etwa die spätere Tatwaffe aus diesem Fundus. Denn die Herkunft der Walter PPK war strittig. Michael Gottfried hatte sie unregistriert und damit illegal besessen. Es gab noch eine weitere Theorie zu ihr, die sogar eine interne Untersuchung der Polizei nach sich zog. Das Nachrichtenmagazin Profil veröffentlichte damals einen vielbeachteten Bericht. Darin heißt es:
Anfang November borgte sich Gottfried in seinem Freundeskreis Geld aus, vorgeblich, um sich Lebensmittel kaufen zu können. Tatsächlich fuhr er mit dem Postbus nach Salzburg. Als er zurückkam, verriet er, dass er wieder einmal seinen Freund getroffen und sich etwas organisiert hätte.
Die Bekanntschaft mit diesem Waffenhändlerfreund dürfte Gottfried in der Zeit gemacht haben, als er in Hallein wohnte und dort als Monteur arbeitete. Schießen war auch zu dieser Zeit sein einziges Hobby. TNT, Plastiksprengstoff, Nachtsichtgeräte, sogar Kalaschnikows könnte er über seinen Freund besorgen, prahlte er vor anderen. Nach weiteren Aussagen meinte er damit die Walter PPK, die er noch nicht lange besessen hätte, also die Tatwaffe. Die Polizeibeamten, die in dem Fall ermittelten, sprachen davon, dass die Pistole ein Sammlerstück wäre. Ein Original, das vermutlich vor dem Zweiten Weltkrieg erzeugt wurde. Mit Ende des Krieges wurde die Produktion dieses speziellen Typs eingestellt. Ihr Lauf war um 2 Zentimeter verlängert und um ein Gewinde ergänzt worden. Gottfried hatte zusätzlich einen Schalldämpfer draufgeschraubt. Der Besitz einer solchen Waffe war damals wie heute in Österreich verboten. Das Profil schreibt weiter:
Da es sich bei den Waffenkäufen um illegale Geschäfte handelte, verhielt sich Gottfried dementsprechend diskret. Er ließ einem Bekannten gegenüber lediglich durchblicken, dass es sich um einen Exekutivbeamten handelte. Einmal jedoch gab Gottfried einen sehr konkreten Hinweis. Nachdem ein Exekutivbeamter dem ORF ein Interview gegeben hatte, wählte Gottfried in Gegenwart eines Bekannten eine Telefonnummer, um dem Beamten zu seinem TV-Interview zu gratulieren, seinem Waffenfreund, wie er hinterher stolz erzählte.
Die Polizei musste nach den aufkommenden Vorwürfen eine interne Ermittlung ansetzen. Allerdings konnte der Verdacht nicht erhärtet werden und so stellte man die Untersuchung ein.
Nach der Tat in Mauterndorf brodelte eine heftige Diskussion über das österreichische Waffengesetz. Einzelne Medien und Vereine forderten eine Verschärfung der Bestimmungen bis hin zum Waffenverbot für Privatpersonen. Auch auf dem politischen Parkett sorgte der Fall für einige Unruhe. Die regierende SPÖ, die Liberalen und die Grünen forderten strengere Waffengesetze. Die ÖVP stellte sich dagegen. Die Forderungen gingen vor allem in die Richtung, dass man psychologische Tests auch für diejenigen einführen wollte, die bereits einen Waffenschein hatten. Man sprach davon, dass im Jahr 1996 45 Morde und Mordversuche mit Schusswaffen verübt worden seien. In 22 Fällen, also fast 50%, seien legale Waffen verwendet worden. Auch von einer Waffensteuer war die Rede. Und Bundeskanzler Viktor Klima verlangte sogar die Abschaffung der Waffenbesitzkarten.
Wir werden bei der Denunzierung der legalen Waffenbesitzer nicht zusehen,
sagte der ÖVP-Vizekanzler Wolfgang Schüssel damals. Auch Jagd- und Waffenvereinigungen meinten, man dürfe nun nicht die mehr als 300.000 Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer in Österreich unter Generalverdacht stellen. Dabei war erst im Juli 1997 ein neues Waffengesetz in Kraft getreten. Die wesentlichen Änderungen waren psychologische Tests für neue Antragsteller und die sogenannte Abkühlphase, die genannte dreitägige Wartefrist für Waffenkäufer. Michael Gottfried vertrat in der Sache einen eindeutigen Standpunkt. Während der Debatte um das neue Gesetz sagte er zu Bekannten:
Waffengesetze sind Blödsinn. Wenn ich eine Waffe will, kriege ich sie. Nach der Tat blieben Fassungslosigkeit und Spekulationen. Man wusste erst nicht, ob es noch weitere Opfer gab und wo sich Michael Gottfried während seiner Irrfahrt überall aufgehalten hatte. Und die Unsicherheit spiegelte sich auch in den Aussagen wider.
Es gibt jetzt im Ort viele Spekulationen und Gerüchte. Einige wollen Gottfried in der Tatnacht gesehen haben, obwohl sie das zu dem Zeitpunkt gar nicht konnten,
sagte der damalige Bürgermeister von Mauterndorf. Manch einer erinnerte sich an frühere Gespräche, die ein seltsames Gefühl hinterlassen hatten.
So, als ob da etwas passieren könnte. Er hat die Tat sicher geplant, die Opfer bewusst ausgewählt.
Die Zusammenhänge mit Michael Gottfrieds Lebensgeschichte und den ausgewählten Tatorten lassen dies vermuten. In der kleinen Dorfgemeinschaft hatte er keinen richtigen Platz. Und schließlich verlor er auch noch den Besitz, an dem er so hing. Der Beginn der Tat lag auf dem Datum, das als Ende der Frist für die Rückzahlung seiner Schulden angesetzt gewesen war. Ehrverlust, Schulden und Eifersucht. Denn auch die angebetete Susanne spielte eine Rolle. Sie erwähnte er in einem seiner Abschiedsbriefe.
Es hat aber nie ein Verhältnis zwischen ihm und meiner Freundin gegeben,
sagte dazu ihr Partner Clemens Meyer in einem Interview. Michael Gottfried hatte am Abend des 20. November bei ihm angerufen und ihm abermals gedroht. Er würde ihn nun umbringen. Der damals 56-Jährige fuhr daraufhin am Freitagmorgen zum Bezirksgericht in Tamsweg, um sich Hilfe zu holen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gottfried die ersten Taten schon verübt. Er fuhr, während Meyer weg war, zweimal an dessen Haus vorbei, traf ihn aber nicht an, bis er zurückkehrte.
Gottfried hatte die Hand unter seinem Pullover. Ich sah, dass er eine Waffe hatte. Ich wollte sie ihm wegnehmen, doch das ist mir nicht gelungen. Ich bin um mein Leben gelaufen, im Zickzackkurs, damit er mich nicht erwischt. Und schon nach 4 oder 5 Metern höre ich den ersten Schuss, dann noch 4.
Clemens Meyer konnte sich in sein Auto retten und per Handy die Polizei alarmieren. Nicht lang danach nahm Michael Gottfried sich selbst das Leben.
Es ist leicht, das Ganze als Eifersuchtsgeschichte hinzustellen. Das war es nicht. Ich glaube, da sind viele Umstände zusammengetroffen,
fasste Meyer zusammen.
Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin.
David Felzel, der nach den Geschehnissen seine Nichte Nicole bei sich aufnahm, sprach ebenfalls mit den Medien.
Michael und mein Bruder haben sich immer gut verstanden und auch ich war mit ihm befreundet.
Er glaubte allerdings nicht, dass der Kauf des Hauses etwas mit der Tat zu tun hatte, auch wenn es oft, so auch heute, als Motiv herangezogen wird. Michael Gottfried habe in einer Scheinwelt gelebt.
Die Arbeitslosigkeit konnte er nicht verkraften.
Und auch einen weiteren Fakt sah Felzel anders. Oft wird vermutet, der Täter habe Nicole in ihrem Bettchen übersehen. Das glaubte er nicht.
Sie war sein Lieblingskind. Er nannte sie sein Christkindl.
Am Begräbnis der Opfer nahmen über 2000 Menschen teil. Gottfried wurde eingeäschert und anonym beigesetzt. Gerüchte machten die Runde, dass Unbekannte die Urne ausgraben und die Asche auf einen Misthaufen streuen wollten. Ob sie es getan hätten, bleibt ungewiss. Doch das Risiko wollte man nicht eingehen.
In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Referenzen auf den Amoklauf in Mauterndorf. Der Vater von Lea Muth erlebte eine sehr respektlose Kundenbegegnung. Ein Bauer fühlte sich nach dem Autokauf betrogen und drohte:
Sie haben ihre Strafe schon teilweise bekommen. Ihre Tochter musste ihr junges Leben lassen. Und das wird noch grausame Konsequenzen haben.
Er wurde wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Und nur wenige Tage davor hatte ein 19-Jähriger sich auch auf die Tat bezogen. Er hielt seinem ehemaligen Dienstgeber eine Softgun vor und sagte:
Ich vollende das Werk von Gottfried. Ich spiele jetzt Gottfried.
Der Unternehmer überwältigte den betrunkenen jungen Mann, der bekam später eine zweimonatige bedingte Haftstrafe. Das Haus, in dem Gottfried die Familie ermordet hatte und das einst ihm gehörte, wurde übrigens 2001 verkauft. Jahrelang war es erfolglos angeboten worden. Ein Lehrer aus dem Ort hatte es bei der letztendlichen Zwangsversteigerung erstanden.
Ich habe kein unruhiges Gefühl bei dem Haus. Das alles war schrecklich, aber es hat mich nicht in meiner Entscheidung beeinflusst,
sagte der Lehrer nach der Versteigerung. Und, um noch einmal das Profil zu zitieren, dort heißt es im Abschluss einer Reportage über die Tat: Alles, was Gottfried verloren hatte, hatten andere gewonnen. Deshalb beschloss er, auf sie zu zielen. Und das ist vielleicht ein ganz interessanter Gedanke nochmal zum Ende unserer Folge. Die Frage nach dem Motiv, die ja in diesem Fall nie geklärt werden kann, weil der Täter sich selber erschossen hat, bevor er irgendeine andere Art von Stellungnahme hat abgeben können, als diese Zettel, die man gefunden hat. Was vielfach vermutet wird, ist ja dieser Faktor der Kränkung, den er erlebt hat, und dieses Gefühl von, die Leute, die er erschossen hat, haben ihn irgendwie betrogen oder ihm etwas weggenommen. Die Familie, die jetzt in seinem Haus lebte, was er irgendwie noch als sein Eigentum wahrnahm und um das er sich betrogen fühlte. Der ehemalige Lehrer von ihm, der angeblich, so findet man es an vielen Stellen, in diesem Streit um das Haus vermittelt hatte. Dann ist er weitergezogen zum Haus seines ehemaligen Arbeitgebers und zu dem Ort, wo seine angebliche Geliebte gearbeitet hat, die hat er nicht angetroffen und dann eben die Leute, die dort waren, erschossen, nämlich die Tochter und den Freund der Tochter. Nur um dann weiterzufahren, nachdem er sich betrunken hatte, um sich auf die Suche zu begeben nach dem Freund desjenigen, der seine Angebetete jetzt quasi ausführte, um den zu erschießen. Das ist ja dann zum Glück nicht gelungen.
Und bei der Schwester war er noch, was ja dazu passen würde, dass er von dem Haus noch was abgeben musste an Kosten.
Genau, ja.
Von dem Verkauf.
Ja, auch das ist nicht ganz sicher, wo er wie wo in der Nacht noch war. Da haben wir das in einigen Quellen gefunden, dass er bei der Schwester war und die nicht aufgemacht hat. Eine genaue oder eine präzise Beschreibung dazu gibt es uns zumindest vorliegend nicht. Aber es klingt nach einem logischen Ablauf, wenn man in diesem Zusammenhang von Logik sprechen möchte. Ein Punkt, und der passt hier ganz gut rein, dass man den vielleicht nochmal aufgreift, ist, dass er in der Nacht während dieser Irrfahrt mit dem geklauten VW Golf auch bei seinem Cousin gewesen sein soll, um dem die Tat zu beichten. Ich denke, wenn das denn so war, darf man sich das nicht so vorstellen, dass er sich bei dem an den Küchentisch gesetzt hat und stundenlang mit ihm geredet hat. Denn dann stellt sich ja auch die Frage der Mittäterschaft bzw. der Mitwisserschaft dieses Cousins. Warum hat der es dann nicht der Polizei gemeldet, sondern ihn weiterziehen lassen bzw. hat, nachdem der Bewaffnete, das darf man ja nicht vergessen, Täter weitergefahren ist, warum hat er dann keine Meldung gemacht, soweit wir wissen? Vielleicht war er gar nicht so konkret dort, vielleicht ist er vorbeigefahren, hat dem aus dem Auto irgendwas zugerufen und ist dann weitergebraust. Irgendwelche kruden Sätze, die man dann im Nachhinein einordnen konnte als Geständnis mit »Ich hab was angerichtet« und weg war er. Das kann ja in dem Zusammenhang alles bedeuten, gerade wenn er alkoholisiert war. Nur, dass wir an dieser Stelle nicht insinuieren, dass dieser Cousin hätte verhindern müssen oder können, dass der Gottfried weitergefahren ist oder weitere Taten vollübt.
2,2 Promille sind wirklich nicht ohne. Da hätte auch beim Fahren alleine schon einiges passieren können. Ich habe auf die Schnelle mal eine Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aufgemacht. Die heißt kenndeinlimit.de. Und da ist skizziert, was bei wie viel Promille passiert, also welche akuten Auswirkungen dieser Alkoholkonsum hat. Und vielleicht trage ich das einfach mal ganz kurz vor, dass wir wissen, wovon wir hier bei 2,2 Promille reden. Wobei natürlich gesagt werden muss, das kommt jeweils auch auf die Person an. Also es gibt sicher Leute, die da mehr drauf anspringen, bei denen das schneller geht, und welche, die das in Anführungszeichen besser vertragen. Aber einfach mal, um zu sehen, wovon wir hier so reden. Bis 0,2 Promille steht hier. Bei Menschen, die sehr empfindlich gegenüber Alkohol sind oder den Konsum nicht gewohnt sind, tritt bereits eine enthemmende Wirkung ein. Die Redseligkeit steigt damit ebenfalls. Ab 0,2 Promille verlangsamte Reaktionen, verminderte Koordination von Bewegungen, weniger empfänglich für Kritik, erhöhte Risikobereitschaft und Distanzlosigkeit. Ab 0,3 Promille erste Einschränkungen des Sehfeldes und Probleme bei der Einschätzung von Entfernungen. Ab 0,5 Promille spricht man von einem leichten Rausch. Deutliches Nachlassen der Reaktionsfähigkeit, insbesondere auf rote Signale, das heißt auch Rotlichtschwäche. Verminderte Konzentrationsfähigkeit, schlechteres Hörvermögen und erhöhte Reizbarkeit. Ab 0,8 Promille erste Gleichgewichtsstörungen, eingeengtes Gesichtsfeld, ein sogenannter Tunnelblick, eingeschränkte Reaktionsfähigkeit, deutliche Enthemmung, Euphorie, verwaschene Sprache und Redseligkeit, Störungen beim Gehen. Das ist jetzt alles, bevor wir überhaupt die 1-Promille-Grenze erreicht haben.
Mhm.
Ab 1 Promille steht hier deutliche Sprachstörungen, Risikobereitschaft und Aggressivität steigen weiter. Ab 1,5 Promille spricht man von einem starken Rausch. Realitätsverkennung, Stimmungsschwankungen, schwere Koordinationsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Orientierungsstörungen, lallende Aussprache. Und dann werden die Sprünge größer, weil es gibt tatsächlich kaum noch welche. Ab 2,5 Promille, und da sind wir ja fast, sind hier aufgelistet Bewusstseinseintrübungen, Lähmungserscheinungen, doppeltes Sehen und Ausschalten des Erinnerungsvermögens. Und darüber gibt es laut dieser Seite eigentlich nur noch eine Stufe ab 3 Promille, wo es dann zur starken Sedierung kommt, Bewusstlosigkeit bis hin zum Koma, und ab 3,5 Promille besteht die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums und somit Lebensgefahr.
Spannend. Man darf natürlich auch hier nicht vergessen, dass er zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Wert festgestellt worden war, ja, stundenlang bereits unterwegs war und nicht mehr getrunken hatte. Das heißt, wir sind hier ja, wenn man so möchte, am Ende der Fahnenstange.
Wahrscheinlich hat sich schon ein bisschen was abgebaut, meinst du?
Genau, das meine ich, ja. Dass er zum Zeitpunkt seiner Irrfahrt, als er auf den vermeintlichen Widersacher da geschossen hat, muss dieses Level ja sehr viel höher noch gewesen sein. Oder auf jeden Fall höher. Auf der anderen Seite ist er ja auch ein Trinker angeblich gewesen, der das öfter tut, beziehungsweise niemand, der jetzt mit Alkohol sonst keine Berührung hat. Aber nehmen wir mal getrost an, dass dieser Alkoholwert, den wir hier haben, schon ein niedrigerer ist.
Als er mal war.
Genau.
Was aber trotzdem natürlich keine Entschuldigung ist. Es wird ja auch oft darüber diskutiert, welche Wirkung der Konsum von bestimmten Substanzen auf Taten hat. Ich glaube aber grundsätzlich, zumindest ist das meine Meinung dazu, ist diese Ausübung der Tat entscheidend. Also natürlich mag es da Milderungen geben und so weiter, aber ich finde, wenn sich jemand betrinkt und solche Taten begeht, ist es keine Entschuldigung.
Das ist natürlich nur deine Meinung.
Ja.
Nein, stimmt, was du sagst. In dem Fall hat ja aber auch die Obduktion ergeben, dass keine weiteren Substanzen im Spiel waren. Man hat ihn ja danach obduziert, um genau das nachzuprüfen. Und die Obduktion kam zu dem Schluss, dass er sich bei seinem längeren Aufenthalt im Hause der Moods betrunken hatte. Das heißt, da waren die Morde ja schon geschehen. Das heißt, das könnte gar nicht nachträglich als Milderungsgrund gelten. Der Alkoholkonsum, weil der erst danach stattgefunden hat.
Aber ja, zum Beispiel der letzte Angriff, der da passiert ist, wo er ja dann zum Glück 5-mal nicht getroffen hat.
Genau, der würde da reinfallen, ja. Vielleicht hat er eben genau deswegen nicht getroffen, weil er so sturzbetrunken war. Aber das ist jetzt Spekulation. Worüber wir nicht spekulieren, das sind unsere Social-Media-Kanäle.
Nee, die wissen wir nämlich ganz genau. Das sind Facebook und Instagram, wo ihr uns als True Crime Austria findet. Oder ihr könnt uns auch per Mail erreichen. Dann sendet eure Nachricht bitte an hinweise@truecrimeaustria.at.
Ich bin ganz froh, dass meine großartigen Überleitungen hier am Ende der Folge stattfinden, wo weniger zuhören als am Anfang. Aber gut.
Okay, ich bin gespannt auf die nächste tolle Überleitung.
Und für all diejenigen, die uns bis hierhin gefolgt sind an das Ende der Folge und gerne noch mehr davon hätten, beziehungsweise unsere Arbeit gut finden und uns unterstützen möchten.
Ich hätte jetzt gedacht, du machst sowas Kreatives wie wir springen von Plattform zu Plattform oder so.
Ja, das ist sehr schön.
Dann wie bei Mario Party.
Dann spring doch.
Ich springe also von den Social-Media-Plattformen zu den Support-Plattformen. In den Shownotes findet ihr Hinweise auf Patreon und Steady oder auch einen Direktlink zu PayPal.
Und damit begrüßen wir mit dieser Folge das neue Jahr und freuen uns auf mindestens 11 weitere spannende True Crime Austria Folgen 2024.
So ist es. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und macht's gut bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.